Es ist mein Grundrecht, den Staat zu delegitimieren. Es passiert etwas in der Bundesrepublik, das ich nicht für möglich gehalten habe. Hier werden die Grundlagen für die nächste Diktatur geschaffen. 2014, importierter Antisemitismus. Das ist mein Claim to Fame, ich bin darauf sehr stolz. Ich habe den Begriff erfunden.
Das heißt, Sie würden Vorurteile schüren und Hetze betreiben?
Ich bin kurz davor, mich selbst zu bewundern.
Das ist «Machtspiel», der Politik-Podcast von NZZ und Prost-Stiftung. Mein Name ist Benedikt Neff und mein heutiger Gast ist Henrik M. Broder. Herr Broder, schön, dass Sie hier sind. Ich freue mich sehr, dass wir uns unterhalten.
Grüß Gott, Herr Neff.
Herr Broder, ich stelle Sie kurz vor. Er ist 1946 in Katowice, Polen, geboren und in Köln aufgewachsen, mehrheitlich. Er schreibt für die Welt, die zum Axel Springer Verlag gehört, und er ist Mitgründer und Autor von «Die Achse des Guten». Es ist ein Blog, der sich gewissermaßen an der politischen Korrektheit auf der Welt, aber insbesondere in Deutschland, abarbeitet. Wie kein anderer Journalist in Deutschland steht für mich Herr Broder für freie Meinungsäußerung. Man könnte auch sagen, er ist zumindest immer mal wieder eine Krawallnudel. Als Journalist lässt er sich von niemandem einschüchtern, schon gar nicht von sogenannten Autoritäten. Und doch, würde ich sagen, sind Sie, Herr Broder, ein überaus freundlicher Herr.
Das mit der Krawallnudel stimmt. Über den Rest kann man sich streiten.
Sehr gut. Wir kennen uns schon ein paar Jahre und darum sitzen wir uns natürlich konsequenterweise auch in dieser Sendung. Herr Broder, was mich wirklich wundert, wenn ich so die Nachrichten aus Deutschland lese, warum eigentlich nicht bei Ihnen mal eine gründliche Hausdurchsuchung durchgeführt wurde, nach allem, was Sie so gesagt und geschrieben haben?
Naja, ich weiß es auch nicht. Und es gibt Tage und Momente, wenn ich zum Beispiel höre, Norbert Bolz hat um 9 Uhr früh Besuch bekommen und musste sein Handy und seinen Computer hergeben. Es ist schon so ein Moment, wo ich mich frage, und wo bleibe ich? Ist das nicht auch eine Form der Diskriminierung? Aber ehrlich gesagt, ich bin über die Diskriminierung sehr froh. Ich möchte nicht morgens früh Polizeibesuch bekommen. Ich glaube, ich bekomme es auch nicht. Vielleicht ist das nur Wunschdenken, aber es wäre mir eigentlich sehr unangenehm, weil ich bin ein Langschläfer, ein Spätaufsteher.
Das, okay.
Allein der Gedanke, morgens früh aufstehen zu müssen, der ist schon unerträglich. Und dann aus einem solchen Anlass, dann lieber etwas weniger Publicity, etwas weniger Heldentum, am frühen Morgen kein Polizeibesuch. Davon abgesehen gibt es in meinem Schaffen, Wirken, Machen und Tun dazu keinen Anlass.
Ja gut, da würde ich jetzt ein bisschen widersprechen, vor allem wenn man sieht, eben wie wenig es zum Teil braucht. Wie Sie haben vorher den Medienwissenschaftler Norbert Bolz angesprochen. Es gab ja auch den ganz berühmten Fall eines Pensionärs, der Robert Habeck als Dummkopf bezeichnet hat. Also das
Schwachkopf.
Schwachkopf, Entschuldigung.
Aber wir schon exakt sein.
Wir müssen exakt sein und Sie kennen die Begriffe, die offenbar schon anstößig sind in Deutschland.
Ja, aber ich mache keinen Umweg, um sie zu vermeiden. Das nicht. Ich habe in Veranstaltungen, in Lesungen, in öffentlichen Auftritten mehrfach betont, dass es vollkommen legitim ist, Robert Habeck einen Schwachkopf zu nennen. Mhm. Er hat sich dafür qualifiziert. Mit seiner Unkenntnis wirtschaftlicher Zusammenhänge, mit seiner Schwätzerei, mit seiner Angeberei. Mhm. Und offenbar fühlt er sich von mir nicht beleidigt. Ich denke, der müsste es eigentlich mitbekommen haben. Aber mich würde vieles reizen, wissen Sie, ich war schon einmal auch verhaftet in meinem Leben.
Aber was ist da, wie kam das?
Es ist eine lange Geschichte. Ich habe irgendwie eine Strafe nicht bezahlt und dann bin ich aus einem Zug von Köln nach Amsterdam geholt worden. Ich weiß gar nicht, wie das damals möglich war, ohne Computer und ohne Netzfahndung. Ja. Und das war eine halbe Nacht in der Polizeiwache. Mir reicht das für den Rest meines Lebens. Ich habe auch kein masochistisches Gen in mir. Ich will auch nicht Held oder Märtyrer sein. Es gibt so Leute, wenn sie nicht verfolgt werden, glauben sie, sie seien nicht relevant. Mhm. Also ich nehme die Nicht-Relevanz schon gerne in Kauf, wenn man mich dafür in Ruhe lässt.
Um mal so ein Beispiel zu nennen, was Sie auch schon so geschrieben haben. Sie haben zum Beispiel mal die Grünen-Politikerin Claudia Roth, das ist ja ganz ein beliebtes Sujet von Ihnen, kann man sagen, Sie haben sie mal als Doppelzentner Fleisch gewordene Dummheit bezeichnet. Sie haben gesagt oder haben geltend gemacht, das sei eine farbenfrohe Darstellung. Ein Gericht kam aber zum Schluss, dass das Hetze sei.
Nein, ganz so war es nicht. Also das komplette Zitat ist es wirklich wert, auch komplett zitiert zu werden. Ein Doppelzettner, fleischgewordener Dummheit, nah am Wasser gebaut und voller Mitleid mit sich selbst. Und sie hat mich nicht angeklagt deswegen. Sie hat mir auch nicht angezeigt. Es war eine andere Geschichte. Sie hat über mich in einem Interview gesagt, mein Geschäftsmodell fand ich schon sehr assoziativ, mein Geschäftsmodell sei Hetze und die Verbreitung von Falschinformationen. Und daraufhin habe ich einen schweren Fehler gemacht. Ich habe sie geklagt und das Gericht fand, das sei eine zulässige Meinungsäußerung.
Wie schätzen Sie denn eben jetzt diese Beispiele ein? Hausdurchsuchung bei Norbert Bolz, Hausdurchsuchung bei diesem Rentner, der diesen Schwachkopf-Kommentar gemacht hat. Sind das so bedauerliche, extreme Einzelfälle, die in Deutschland stattfinden, oder hat das System?
Es sind immer Einzelfälle. Wissen Sie, mehrere hundert Opfer von Messerstichereien, jeder einzelne Fall war ein Einzelfall, weil man den direkten Befehl vom Islamischen Staat dafür nicht finden konnte. Natürlich sind das Einzelfälle und irgendwann haben sich dann auch 6 Millionen Einzelfälle zu einem Völkermord summiert. Aber es sind keine Einzelfälle. Es passiert etwas in der Bundesrepublik, das ich nicht für möglich gehalten habe. Hier wird mit verschiedenen Regelungen, Gesetzen, Verordnungen, hier werden die Grundlagen für die nächste Diktatur geschaffen. Und die Diktatur, das wird nicht die brutale Diktatur wie in der DDR sein oder wie im Dritten Reich, das kann man gar nicht vergleichen. Das wird ein extremer Ordnungsstaat sein, der seinen Bürgern vorschreibt, was sie machen sollen, was sie essen sollen, wie sie reisen sollen. Das findet ja bereits statt. Welche kuriose Vorschriften den Deutschen gemacht werden, das ist vermutlich nicht mal einmalig in Europa, weil die EU dabei mitmacht. Aber zum Beispiel vom Angebot und Nachfrage kann hier keine Rede mehr sein. Wenn Sie sich dummerweise entschließen, ein Elektroauto zu kaufen, kriegen Sie dafür einen Zuschuss vom Staat, um den Verkauf dieser Elektrospielzeuge anzukurbeln. Wieso kriege ich keinen Zuschuss, wenn ich mir einen neuen Kühlschrank kaufe, nicht?
Sie sagen jetzt Diktatur, oder? Das klingt ziemlich schrill. Glauben Sie das selber, ja, oder ist das einfach eine journalistische Zuspitzung?
Nein, das ist keine Frage des Glaubens, das ist eine Frage des Wissens. Ich kriege ja die meisten Gerichtsentscheidungen mit. Ich bin mit einem Anwalt befreundet, der sich damit beschäftigt, Joachim Steinhöfel. Mhm. Und wenn ich Diktatur sage, meine ich natürlich nicht diese Art von Unrechtsstaat, wie Deutschland es schon zweimal erlebt hat. Günter Grass hat zum Beispiel die DDR als Kommode-Diktatur bezeichnet. Mhm. Und das ist eigentlich ein sehr schöner Begriff. Und die nächste Diktatur, die wir hoffentlich nicht, aber vielleicht doch erleben werden, wird eben mehr als eine Kommode-Diktatur sein. Es wird etwas sein, wofür uns die Chinesen zum Beispiel ein Vorbild liefern. Durchaus ein Staat, der seine Bürger versorgt, der sie ordentlich bezahlt, ihnen auch Fortbildungs- und Fortschrittsmöglichkeiten bietet, aber ein Staat, der das Leben seiner Bürger reglementiert. Wir haben inzwischen Meldestellen in Deutschland, Meldestellen. Ich habe mit meinem Freund Reinhard Mohr vor ein paar Monaten eine Lesung gehalten aus unserem letzten oder vorletzten Buch und wir fanden uns plötzlich bei irgendeiner Meldestelle wieder. Irgend so ein kleines Licht von Denunziant saß in unserer Lesung und irgendeine Bemerkung von Reinhard oder von mir hat ihm oder ihr, wir kennen die Person nicht gefallen. Und dann stand das in einer Meldestelle als antifeministischer oder anti was auch immer. Und wissen Sie, es hat eigentlich damit angefangen. Nee, angefangen ist falsch. Es ist aufs Gleis gesetzt worden. Angefangen das war früher mit einem Art von Dekret der Innenministerin Faeser. Also bei allem, was wir über die jetzige Regierung an Schlechtem sagen können, gelobt sei der Herr, dass Frau Faeser nicht mehr dabei ist. Das tröstet mich über vieles hinweg. Frau Faeser.
Sie glauben, dass sie ist eigentlich, das ist so die Ursprungszeit der größten Fehlleistungen in diese Richtung.
Ja, und es gab einige fantastische Fehlleistungen, die bis heute nachwirken. Mhm. Zum Beispiel hat Frau Faeser gemeinsam mit dem Verfassungsschutzpräsidenten Herrn Haltenwang, dem Nachfolger von Herrn Maas, sie hat einen neuen Phänomenbereich erfunden. Phänomenbereich, und der hieß nämlich verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Das ist unterhalb der Strafbarkeitsgrenze, das wird nicht verfolgt, aber es wird sozusagen protokolliert. Und es ist mein Grundrecht, den Staat zu delegitimieren. Es ist mein Grundrecht, alles Miese, was mir nur einfällt, über den Staat sagen zu können. Es gibt Urteile des Bundesverfassungsgerichts, dass die schlimmste, schärfste Kritik, die auch unbegründet ist, erlaubt sein muss. Mhm. Und Frau Faeser hat angefangen, die Grenzen des Sagbaren enger zu ziehen. Wissen Sie, für mich war das war wie ein Blitzschlag. Ich dachte, das gibt es nicht. Die platzt mitten in meine Idylle da rein mit diesem Satz, verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates.
Haben Sie eigentlich mal Ihren eigenen Wikipedia-Artikel gelesen?
Nein.
Das ist diesbezüglich eben schon auch noch interessant. Also man kann sagen, das ist wirklich eine Art Warnung vor Herrn Broder. Also ihm wird Islamfeindlichkeit vorgeworfen. Es heißt, sie würden Vorurteile schüren und Alarmismus und Hetze betreiben. Sie würden, Zitat, haarscharf am Narrativ der Lügenpresse vorbeischrammen.
Wirklich?
Sie sind natürlich auch ein Populist etc. Was klingt da bei Ihnen an, wenn Sie das hören?
Ich bin kurz davor, mich selbst zu bewundern.
Sie denken, Sie sind auf dem richtigen Weg.
Ich denke, ich bin auf dem richtigen Weg, ja. Wissen Sie, Karl Kraus hat mal, neben vielen klugen anderen Sachen, der hat mal diesen genialen Satz geprägt, es gibt Sachen, die sind so falsch, dass nicht mal das Gegenteil wahr ist.
Aber wenn Sie jetzt vorher, so wie Sie sich jetzt auch geäußert haben, eben möglicherweise Deutschland ist auf dem Weg in eine Diktatur, da würden natürlich jetzt gerade so Linksliberale sagen, also schriller geht's ja nicht mehr, Sie können ja hier alles sagen. Ist das Ganze nicht auch ein bisschen Ausdruck einer irgendwie bürgerlichen Weinerlichkeit oder Wehleidigkeit?
Nein, es ist der Ausdruck, wenn Sie so wollen, einer bürgerlichen Klarsicht. Im Gegensatz zu den meisten Bio-Deutschen und ungefähr ähnlich wie die meisten DDR-Deutschen habe ich noch den Geschmack von Diktatur in der Nase oder den Geruch von Diktatur. Ich war 11 Jahre alt, als meine Eltern Polen verließen und dafür bin ich ihnen bis heute sehr dankbar. Und ich bin eigentlich voll des Lobes für die Bundesrepublik, weil ich ein anständiges, normales Leben führen konnte, was in Polen nicht möglich gewesen wäre. Bis zur Zeitenwende. Aber ich habe, entschuldigen Sie, das klingt jetzt sehr eitel und das bin ich auch gerne. Ich habe, glaube ich, ein paar Antennen mehr als andere Leute. Genauso wie Frauen ein paar Antennen mehr haben für frauenfeindliche Kundgebungen. Mhm. Wie Schwule zum Beispiel eher als Heteros merken, wenn eine schwulenfeindliche Stimmung aufzieht, merke ich, wenn es Ansätze eines diktatorischen Verhaltens und eines diktatorischen Musters gibt. Und das habe ich so meiner frühkindlichen Erziehung in der Volksrepublik Polen zu verdanken. Ich erinnere mich noch gut daran, und da ist die Erfahrung eines jeden DDR-Bürgers, den ich kenne, dass bei uns zu Hause es immer hieß, rede in der Schule nicht darüber, worüber wir zu Hause reden. Das hat, glaube ich, ein westdeutsches Kind nie gehört von seinen Eltern. Aber heute ist es soweit. 50% der Deutschen haben das Gefühl, dass sie ihre Meinung nicht frei äußern können. Sie werden dafür nicht verhaftet, sie werden nicht festgenommen, sie kriegen keine Berufsverbote, aber sie werden sozial geächtet. Ich kenne Lehrer, die sich nicht trauen, den Lehrerbetrieb so zu schildern, wie er ist.
Das Gegenargument ist ja dann immer, also eben auch Sie, Herr Broder, Sie sagen ja hier alles, was Sie möchten. Sie nehmen ja kein Blatt vor dem Mund. Was ist bitte das Problem?
Das ist vollkommen ein absolut richtiger Einwand. Aber wissen Sie, ich will jetzt wirklich nicht vergleichen, verstehen Sie mich nicht falsch, aber man konnte sich auch in jeder Diktatur kommod einrichten. Selbst im Dritten Reich, wenn Sie nicht schwul, Jude, Zeugen Jehovas oder geisteskrank waren, konnten Sie ein sehr gutes Leben im Dritten Reich führen, ohne anzuecken. Und ich habe irgendwann beschlossen, einen Hebel umzulegen, aus der Depression in die Aggression. Ganz im Ernst, das ist ein gewisser Schutzmantel. Und ich trete so auf, dass ich glaube, der aggressive Teil überwiegt den depressiven, zu dem ich eigentlich in meiner Freizeit neige.
Ja. Und braucht das, das klingt ja auch ein bisschen nach einem Kraftakt.
Es ist ein Kraftakt.
Also Sie würden eigentlich, würde Sie eher in die Depression treiben, aber Sie geben Gegensteuer mit Aggression.
Also es ist zweierlei. Erstens träume ich ganz oft von einem friedlichen, ruhigen, langweiligen Leben als Bootsverleiher in Hawaii. Wirklich. Oder Strandkorbvermieter auf Husum oder wo auch immer. Aber dann weiß ich genau, dazu bin ich nicht geschaffen. Ich würde mich nach 3 Tagen zu Tode langweilen. Aber trotzdem, das Bedürfnis nach Ruhe ist in mir. Und ich frage mich selber, warum ich mit bald 80 Jahren nicht endlich anfange, mich mit den relevanten Dingen des Lebens zu beschäftigen. Mit unseren Enkeln zum Beispiel. Oder warum ich mir keinen Schrebergarten zulege und da Tomaten züchte. Ich weiß es nicht. Ich habe ein gewisses Zwangsverhalten in mir. Ja. Ich will das gar nicht analysieren, woher es kommt, aber ich bemühe mich, es mit einem gewissen Unterhaltungswert zu verknüpfen. Und ich sehe, und das bringt mich weiter mental, dass es vielen Leuten gut tut. Sie sehen einfach die Leute, die meine Texte lesen, die meine Lesungen hören, die sehen einfach, die sind nicht alleine verrückt, da ist noch ein Verrückter.
Und Sie sind so ein bisschen Teil einer kollektiven Psychohygiene. Sie äußern Dinge, die andere irgendwie vielleicht nicht so in die Öffentlichkeit tragen können und Sie glauben, das führt auch zu einer gewissen Genugtuung, dass es wenigstens einer sagt.
Ja, ja, zumindest die Reaktionen, die ich bekomme, die sind so. Die Leute sind einfach dankbar. Auf eine sehr diskrete, sehr feine Weise, wenn ich jetzt heute über den Kuhdamm spazieren gehe, dann kommen Leute mir entgegen, stutzen kurz, gucken mich an, nicken, lachen und machen jetzt Daumenzeichen.
Daumen hoch. Daumen also hoch. Sie sind ein bisschen Klassensprecher.
Ich weiß, ob ich ein Klassensprecher bin. Lieber wäre ich Schulsprecher. Und wie alle Journalisten träume ich von einem Job als Regierungssprecher. Das ist doch der Traum aller Journalisten. Ja, endlich also die Seite wechseln zu können.
Das fände ich spannend, ja. Wenn man Sie mal in dieser Funktion erlebt.
Ja, ich würde es gerne mal ausprobieren. Aber ich sage Ihnen ein konkretes Beispiel, was ich wirklich für prototypisch halte. Ich habe vor vielen Jahren, nämlich im Juni oder Juli 2014, das ist jetzt 11 Jahre her, auf eine Anfrage von Kai Dickmann, ich glaube, der war damals noch Chefredakteur der Bild, einen Text für die Bild geschrieben. Ich habe das damals gelegentlich gemacht. Und zwar zum Thema importierter Antisemitismus. 2014, das war noch bevor Mutti Merkel die Grenzen sperrangelweit öffnete. 2014, importierter Antisemitismus. Und ich, das ist mein Claim to Fame, ich bin darauf sehr stolz, ich habe den Begriff erfunden. Vor 2-3 Wochen höre ich Radio oder sehe Fernsehen und höre, wie unser Innenminister Alexander Dobrindt den Satz sagt, wir haben lange den importierten Antisemitismus unterschätzt. Ja, ich habe dann gerufen, ich nicht. Aber ich glaube, er hat es nicht mitbekommen, weil ich saß zu Hause.
Aber das heißt, Sie glauben schon, dass das eine Wirkung hat, was Sie tun?
Nein.
Das dann doch nicht?
Nein, nein, das hat keine Wirkung, wirklich. Das hat keine Wirkung. Es, um mit meinem großen Vorbild Halbgott und Ideal zu sprechen, Hans-Dieter Hüsch, es bringt den Leuten ein wenig Trost. Und sie merken, das habe ich vorhin schon versucht zu sagen, die Leute merken, dass sie mit ihren ganzen Frustrationen nicht alleine dastehen.
Was ging Ihnen eigentlich durch den Kopf, als so die amerikanische Administration und insbesondere J.D. Vance angefangen hat, er hat das ja schon wiederholt gemacht, den Zustand der Meinungsfreiheit in Deutschland, aber auch in Europa zu kritisieren?
Na, ich dachte, wunderbar, endlich sagt es einer. Ich habe dann gedacht, hat er was von mir gelesen? Nicht? Das wäre schon okay. Leider geht bei J.D. Vance die Wertschätzung oder das Bedauern über den Verlust von Meinungsfreiheit in Europa nicht einher mit dem Verlust der Meinungsfreiheit in den USA. Also wenn Reporter von Pressekonferenzen im Weißen Haus ausgesperrt werden, weil sie sich weigern, den Gulf of Mexico Gulf of America zu nennen, dann ist die Meinungsfreiheit leider auch in diesem wunderbaren Land schon leicht gefährdet.
Ziemlich angeschlagen.
Ziemlich angeschlagen. Es gäbe andere Beispiele. Aber das eine Beispiel mit Dobrindt, das fand ich absolut typisch. Ja, in aller Bescheidenheit. Auf meinem Grabstein soll mal der Spruch stehen, immer eine Nasenlänge voraus.
Sie sind Avantgarde.
Ich hoffe es. Ich weiß, das klingt jetzt maßlos eitel und eingebildet, aber es ist tatsächlich so. Ich habe es erlebt, 2006 erschien mein wahrscheinlich erfolgreichstes Buch, Hurra, wir kapitulieren. Das war noch bevor Thilo Sarrazin seine Deutschlandkritik schrieb. Und ich bin damals so zerrissen und verrissen worden, dass ich selbst anfing, an mir zu zweifeln. Nicht? Die Leute, die ich damals verrissen haben, klauen bei mir jetzt ihre Geschichten oder ihre Ausdrücke oder ihre Sentenzen. Insofern bin ich tatsächlich wahrscheinlich Avantgarde, aber ich finde das eigentlich ganz okay. Solange die Avantgarde nicht dekadent ist, kann man das doch leben.
Was glauben Sie eigentlich, warum das sozusagen die Mühen in Deutschland mit dieser Meinungsfreiheit so ausgeprägt sind? Ich meine, es gibt ja auch Studien, die besagen, dass eigentlich in Ländern, in denen rechtsextreme Äußerungen zum Beispiel in der Öffentlichkeit besonders stark unterdrückt werden, dass es da mehr rechtsextreme Gewalt gibt. Umgekehrt heißt dies auch, dass da, wo man sich frei äußern kann, dass das eben nicht gleich zu Taten führt, oder? Das ist ja auch so ein Schreckgespenst oder so eine Idee in Deutschland, dass wenn man etwas sagt, das möglicherweise ein bisschen radikal ist, dann führt das umgehend auch gleich zu tätlichen Handlungen, ja, zu tätlicher Gewalt.
Genau, es gibt diesen deutschen Dreisatz, nicht wahr? Der lautet, Gedanken, Worte, Taten. Mhm. Also jemand, der etwas denkt, wird das auch sagen und wenn er sagt, wird das zu Taten führen. Das kann schon sein, das kann im einzelnen Fällen schon so sein, dass jemand Mein Kampf liest und dadurch zum Nazi wird. Das kann es geben. Aber im Prinzip ist es eine extrem unfaire Argumentationsweise und der erste Ansatz zu einer Gedankenzensur, zu einer Gedankenkontrolle, zu einem Orwellschen System, wenn man eine klare Kausalität herstellt zwischen Gedanken, die über Worte zu Taten führen. Das Allerbeste, das fällt mir gerade ein, ich weiß nicht mehr, wann es war, aber kurz nach diesem furchtbaren Massenmord von Utøya, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, wo Herr Breivik wirklich eine größere Anzahl von Kindern ermordet hat, massakriert hat, hat die Frankfurter Rundschau darüber einen Artikel geschrieben und die Überschrift lautete Breivik und Broder. Und ich fand das schon ziemlich stark. Breivik und Broder.
Allerdings.
Die Frankfurter Rundschau vergleicht mich mit einem Massenmörder, weil der in seinen kruden Schriften irgendeinen Satz von mir zitiert hat. Okay, aber das habe ich dann zur Seite gelegt. Ich habe da nichts mehr unternommen. Ich habe aufgehört, die Frankfurter Rundschau zu lesen, was kein großer Verlust ist. Aber es ist in der Tat so, wie Sie es gerade gesagt haben. Leuten, die etwas Bestimmtes denken und darüber auch klar reden, wird unterstellt, dass sie gewaltaffin sind. Nicht? Es gibt ja keine Floskel, die so oft in Deutschland gebraucht wird und benutzt wird, wie Hass und Hetze.
Genau.
Kritik, radikale Kritik, auch grobe Kritik, wird inzwischen unter Hass und Hetze subsumiert. Und beides sind Begriffe, die im Strafgesetzbuch nicht vorkommen. Das gibt es nicht. Das ist das wahrscheinlich, was Frau Faeser meint, wenn sie sagt, niederschwellige Phänomene unterhalb der Strafbarkeitsgrenze. Mhm. Ja, auf diese Weise kann man freie Meinungsäußerung auch ganz abschaffen.
Und es ist natürlich zum Teil schon fast so, dass die, die am meisten sozusagen diesen Hass und diese Hetze irgendwie bedauern oder entlarven wollen,
sich
dass
als Opfer fühlen.
Und sie betreiben natürlich oft selber genau, eine Art Hetze, ja, indem sie Leute natürlich mit diesen Slogans irgendwie traktieren.
Ja, genau das ist der Fall. Ich weiß nicht, woher das kommt. Wissen Sie, das ist ja so, alles, was ich mache, sind ja Fragestellungen. Ich liefere keine Antworten. Ich werde oft gefragt, wenn ich irgendwo eine Veranstaltung habe, ja, was schlagen Sie vor, Herr Broder? Welche Lösung bieten Sie an? Ich habe keine Lösungen. Ich bin dazu da, den Leuten die Ausweglosigkeit zu zeigen und nicht zu sagen, wo der Notausgang liegt. Aber es gibt etwas, was sehr typisch für diese Debatte hier ist. Hier findet eine permanente Ausgrenzung statt, die dann aber als Inklusion bezeichnet wird. Nicht? Inklusion ist neben Diversität so eins der größten.
Das sind die großen Gebote.
Das sind die großen Gebote, ja. Nummer 11 und Nummer 12, glaube ich, wenn die anderen noch existieren. Und nehmen Sie zum Beispiel ein die Floskel unserer Demokratie. Unsere Demokratie, dieses Possessivpronomen zeigt doch an, dass es noch eine andere Demokratie gibt, die nicht die unsere ist.
Und es ist natürlich meistens, reicht ja auch Demokratie, es muss eigentlich schon unsere liberale Demokratie sein.
Unsere liberale Demokratie, nein, Demokratie ist nicht gut genug. Ich habe mich selbst dabei ertappt, dass ich mal unsere Demokratie gesagt habe. Ich habe mich gleich dafür
entschuldigt.
Sind
Sie erschrocken?
Ich bin vollkommen erschrocken. Ich denke, jetzt bin ich schon soweit, nicht? Entweder Alzheimer oder Anpassung.
Das ist eben die, langsam sieht passen sich an den Regierungssprecher ja, heran, oder?
Ich versuche mich zu qualifizieren, ja. Unsere Demokratie, wissen Sie, oder unser Rechtsstaat, ich meine, man kann schon dankbar sein, dass wir in einer Demokratie leben. In einem Land, das sich zweimal zwei extrem üble Diktaturen geleistet hat, für die aber keiner verantwortlich ist. Nicht? Irgendwie waren die Nazis und die Kommunisten so Aliens, die hier gelandet sind und dann sind sie wieder davongeflogen. Aber in einem solchen Land kann man schon dankbar sein für demokratische Zustände. Aber ständig zu sagen, unsere Demokratie, und nicht zu merken, dass man damit inzwischen ungefähr ein Drittel des Elektorats, des Wählerstamms ausschließt, das kann kein demokratischer Begriff mehr sein, wo es nur noch darum geht, die innere Front zu härten und zu schließen, damit draußen welche bleiben. Ich finde auch den Umgang mit der AfD skandalös, absolut skandalös. So kann man mit einer Partei, die sich demokratisch um Machtübernahme bemüht, nicht umgehen. Ich frage mich,
also Sie halten die Brandmauerpolitik für einen Fehler?
Natürlich ist das ein Fehler. Die ganze Politik der Abgrenzung ist ein Fehler. Man muss ja mit denen nicht koalieren. Aber zu sagen, mit denen nicht und zugleich Koalitionen mit der Linkspartei einzugehen, die ist ja eine klare Nachfolgerin einer diktatorischen Organisation, der SED und der Stasi.
Nun sind ja jetzt in Deutschland, oder es äußern sich auch immer wieder jüdische Bürger, die eben gerade diese Brandmauerpolitik komplett richtig finden. Und die sagen, das sei wirklich notwendig, denn wenn man das nicht machen würde, dann würde sozusagen Tür und Tore würden geöffnet für einen neuen Faschismus in Deutschland. Warum teilen Sie diese Sorge nicht?
Als Jude bin ich nicht verpflichtet, die Ansichten anderer dummer Juden zu teilen, nicht? Das ist, ich bitte Sie, Juden haben das Recht, dumm zu sein, wie Nicht-Juden auch. Und ich kenne diese Stimmen und ich glaube, dass die Juden, vor allem die Juden, aber nicht nur, die meisten Deutschen auch, wir debattieren immer noch über 33. Die deutsche Antifa ist damit beschäftigt, die Machtergreifung der Nazis zu verhindern. Mit einer, glaube ich, gut inzwischen 80- oder 90-jährigen Verspätung. Mhm. Und ich sehe Demonstrationen, auf denen junge Menschen so Plakate und Zeichen hochhalten, auf denen sie das Hakenkreuz sehen. Und das Hakenkreuz wird von einer Antifa-Faust durchbohrt. Aber es ist immer noch das Hakenkreuz. Und von diesem Symbol des Nazismus geht offenbar eine große Faszination aus. Und natürlich sind Juden etwas anfälliger für hysterische Historie. Und es ist sehr schön und es ist eigentlich sehr bequem, die AfD zu haben, die man als Sündenbock nehmen kann für alles, was hier schiefläuft oder schiefgelaufen ist. Aber ich frage mich, wieso richten wir unseren Zorn nicht auf die Linkspartei, die zur Hälfte aus Antisemiten besteht? Ich habe Dietmar Bartsch, den ich schätze, ist ein kluger Kopf und kein Antisemit. Ich habe Dietmar Bartsch mal im Scherz gefragt, ich habe ihm gesagt, wenn du aus deiner Partei die Antisemiten rausschmeißt, wähle ich euch. Daraufhin guckte er mich an, grinste und sagte, dann müsste ich die halbe Partei rausschmeißen.
Können Sie lange warten.
Da können Sie lange warten, ja. Nein, und wenn Sie sich angucken, wer heute sich gegen Israel engagiert, wer heute den Antisemitismus im Kostüm des Antizionismus auferstehen lässt, dann ist es nicht die AfD, es ist die Linkspartei.
Wobei, ich meine, aus der AfD gab es schon auch irritierende Bemerkungen, die so im Sinne einer Rehabilitierung deutscher Soldaten im Zweiten Weltkrieg und so weiter, also da gab es natürlich x irritierende Stellungnahmen.
Richtig, die gab es in der Vergangenheit auch seitens der CDU und der FDP.
Das ist schon fast ein deutscher Standard.
Es ist ein deutscher Standard und es ist vielleicht eine Entwicklungsphase. Davon wird sich die AfD hoffentlich auch befreien. Aber es gab zum Beispiel die beste Rede zum Nahostkonflikt, hat vor kurzem Alexander Gauland gehalten. Und darüber haben meine Kollegen nicht berichtet. Es war eine hervorragende Rede zum Nahostkonflikt, zum Gaza-Konflikt, eine aktuelle Rede, wo er sich auch auf die Geschichte bezog. Und so eine Rede hätte ich gerne von dem Grünen und von dem Linken gehört.
Alexander Gauland war kürzlich auch in diesem Podcast und er hat, wie ich finde, noch eine interessante Sache gesagt, dass er findet, in Deutschland sei es besonders schwer, mit Menschen befreundet zu sein, die irgendwie eine politisch andere Meinung haben. Glauben Sie, dass das stimmt?
Und besonders schwer stimmt nicht. Es ist Mission Impossible. Es
Sie geht haben gar keine nicht. Linken Freunde?
Lassen Sie mich kurz nachdenken. Nee, ich glaube nicht. Ich habe linke Ex-Freunde. Nein, ich habe Freunde, die Ex-Linke sind. Reinhard Mohr hat gerade mit einem Kollegen, mit Herrn Kulke, ein Buch herausgegeben, für das ich auch ein Kapitel geschrieben habe, warum wir keine Linken mehr sind. Das wird im Frühjahr erscheinen und ich hoffe ordentlich für Aufregung sorgen. Und das sind alles ehemalige Linke. Und ich weiß nicht, ob ich ein ehemaliger Linker bin. Eigentlich finde ich, ich bin immer noch ein Linker. Aber ich bin immer ein konservativer Linker. Und ich bin ein Linker, der sich um unsere Demokratie wirklich Sorgen macht.
Unsere liberalen Demokratie.
Ja, ja.
Aber Sie sind auch ein Linker, der, und das wurde Ihnen ja ganz übel genommen, einmal bei der AfD eine Rede gehalten hat und dann auch noch Kontaktschuld in eine Umarmung von Alice Weidel geraten sind.
Ja, ja, ja. Ich sehe, Sie haben alles ordentlich nachgelesen.
Ja, natürlich.
Ja. Nein, nein, das war sehr lustig. Die AfD hat mich eingeladen, vor der Fraktion eine Rede zu halten und ich habe das als Gelegenheit genutzt, der Partei zu sagen, was ich denke, was ich von ihr halte. Es war wirklich eine richtig gute Rede, sage ich in aller Bescheidenheit. Und ich kann mich noch gut erinnern, am Morgen nach dieser Rede, die wirklich
bahnbrechend war.
Ich fand die schon bahnbrechend, aber das war nicht, was die Leute beeindruckte. Die meinten, ich habe mich damit meinen Posten bei der AfD beworben.
Und haben Sie damit gerechnet, dass das genau diese Mechanismen in Gang setzen würde? Oder waren Sie dann doch noch mal ein bisschen überrascht über die Unerbittlichkeit, dass eben, wir haben jetzt immer wieder von diesen Ausschlussprinzipien geredet und es darf nicht zusammenkommen und es darf nicht miteinander reden, was nicht zusammengehört. Und wenn das doch stattfindet, dann sind Sie halt auch gleich ein Rechtsradikaler. Oder
ganz Deutschland zittert, wenn in einem Kaff wie Bad Oeynhausen oder irgendwo ein AfD-Politiker zum stellvertretenden Bürgermeister gewählt wird. Nicht? Da zittert die ganze Republik. Offenbar ist dann die Wiederkehr des Narzissmus schon besiegelt. Also bei dieser Rede vor der AfD-Fraktion, ich wusste, es wird irgendwie Ärger geben, aber diese Art von massivem Ärger, auch diese Art von Hass und Hetze, die gegen mich dann in Gang gekommen ist, damit habe ich nicht gerechnet. Also meine Vorstellungskraft reichte nicht dazu. Es war eine anständige Rede und die konnte dann jeder nachlesen und die Erregung legte sich, nachdem die Leute Gelegenheit hatten, die Rede zu lesen. Und ich hätte auch jede andere Einladung angenommen. Ich finde das eine tolle Geschichte, wenn eine Partei so einen Ruhestörer wie mich einlädt, da zu reden.
Kann man sie publizistisch noch verletzen?
Ja, wenn man mich langweilig finden würde. Und das ist immer meine größte Angst.
Das hört man aber nie, liest man nie, oder?
Nein, das liest man nicht. Aber ab und zu, wenn ich im Flugzeug in der Bahn sitze, sehe ich, wie jemand etwas von mir liest. Und dann gucke ich ganz aufgeregt immer hinüber, ob er zu Ende liest oder nicht. Und ich weiß, dass das vollkommen unreif ist. Ich mache das Ganze erst seit 60 Jahren. Ich könnte mich langsam daran gewöhnen. Aber nein, ich bin immer noch der Anfänger. Ich habe auch immer das Gefühl, mit jeder Geschichte, die ich anfange, besiegle ich mein Ende. Jetzt, mit dieser Geschichte, wird klar, dass ich es doch nicht kann. Und irgendwie auch in einer rätselhaften Weise komme ich damit durch.
Als wir das letzte Mal miteinander geredet haben, das war 2022, da haben Sie unter anderem gesagt, es gibt eine Dominanz des Absurden. Alles, was früher bei Ionesco auf der Bühne stattfand oder bei Monty Python im Film gespielt wurde, findet jetzt wirklich statt.
Ja, das ist heute noch toller. Noch toller, weil die Verbreitung des Absurden hat noch viel mehr Bühnen und Transportwege gefunden. Deutschland ist ein Comedy-Act, wirklich. Es wird absurder, weil es überhaupt gar keine Begrenzung der deutschen Selbstüberhebung, der Selbstüberschätzung gibt. Der Satz, gerade wir als Deutsche, war schon immer im Umlauf, aber der war noch nie so oft im Umlauf wie heute. Wir als Deutsche müssen zum Beispiel das Klima retten. Der Umweltminister Carsten Schneider, Umweltminister, der hat neulich diesen wahnsinnigen Satz gesagt im Radio, ich habe es live gehört, im Berliner Rundfunk, wir werden dem Klima Einhalt gebieten. Wissen Sie, also mehr deutsche Größenwahn kann es nicht geben. Und das Komische ist, der Einzige, der darüber lacht, bin ich. Es lacht keiner. Sie
kommen, ich habe jetzt auch ein bisschen geschmunzelt.
Sie haben auch geschmunzelt, aber Sie sind Schweizer. Sie haben schon etwas anderes Humorverständnis.
Und was ich spannend fand, vorher haben Sie gesagt, Sie sind Ihren Eltern dankbar, dass Sie mit ihnen nach Deutschland gekommen sind. Haben Sie das nicht auch mal ein bisschen verwunschen und gedacht, warum haben die mich überhaupt in dieses verrückte Land geschleppt? Warum konnten wir nicht einfach in Polen bleiben?
Nein, daran habe ich nie gedacht. Ich habe inzwischen eine gewisse Affinität zu Polen entdeckt, fahre auch relativ oft rüber. Das ist wahrscheinlich so die aufkeimende Liebe alter Menschen zu ihren kindlichen Anfängen. Aber ich war wirklich dankbar, weil ich hätte sonst wirklich die besten Jahre meines Lebens in einer kommunistischen Diktatur verbracht. Ich wäre von dort nie nach Island gekommen. Ich hätte nie Mozzarella gehabt, oder bis 89 zumindest.
Zu spät, Mozzarella.
Zu spät, ja. Nein, ich war meinen Eltern wirklich dankbar. Für die war das eine ungeheuerliche Strapaze. Und ich habe hier ein gutes Leben gehabt, wirklich. Ich rede schon so, als würde ich meinen eigenen Nachruf.
Dachte ich jetzt gerade, Sie wirken sehr lebendig hier im Studio.
Na gut, ich gehe auf die 80 zu, nicht? Und ich merke so, das Reisen fällt einem nicht mehr so leicht. Und wenn ich ausnahmsweise einen Bus nehme, dann muss ich mich schon festhalten, wenn ich ein- und aussteige. Früher habe ich das freifüßig gemacht. Aber nein, das war im Großen und Ganzen sehr okay, sehr okay. Ich habe mich hier ausgetobt, ich habe hier weitgehend gemacht, was ich wollte. Das bisschen, in Anführungszeichen, dreifachen Anführungszeichen, Verfolgung, was Sie gerade zitiert haben, das ist Pipifax. Und
Sie haben ja auch mal provokativ, und eben, das ist schon interessant, dass das provokativ ist, gesagt, Sie seien ein deutscher Patriot.
Ja, ab und zu bin ich das wirklich, ja, aber nur kurz und vorübergehend.
Und woraus speist sich der Stolz bei all diesen Vorbehalten gegenüber diesem Land?
Weil dieses Land im Ganzen gut funktioniert oder gut funktioniert hat, bevor die CDU beschlossen hat, es zu ruinieren, mit Hilfe der SPD. Allerdings habe ich die besten 10 Jahre meines Lebens gehabt, als ich in Israel gelebt habe. Ich kam zurück und war geheilt. Ich ging nach Israel aus sehr privaten Gründen, kam dann zurück, auch aus privaten Gründen, nach 10 Jahren. Und dann habe ich gemerkt, dass ich schon ganz woanders bin als die Juden, die hier leben.
Geheilt wovon? Von der Vorstellung, dass da das Leben besser ist?
Genau, das ist das eine. Und vor allem geheilt von der Vorstellung, dass es meine Aufgabe ist, die Deutschen zu erziehen oder sie zu heilen. Mhm. Wissen Sie, es hat ja diese wunderbare Überlebende Margot Friedländer gegeben, nicht? Die hat sich zur Aufgabe gemacht, zu verhindern, dass es ein Viertes Reich geben wird. Und sie hat auch immer wieder den Deutschen erklärt, was für Verbrechen ihre Eltern begangen haben. Ich habe nie diesen Drang gehabt, Leute zu erziehen. Und als ich zurückkam nach 10 Jahren Israel und immer noch merkte, es gibt Arbeitskreise hier, deutsch-jüdische Arbeitskreise, dachte ich, mein Gott, womit verschwenden die ihre Lebenszeit? Warum sitzen sie nicht in Café und essen eine Schwarzwälder Torte nach der anderen? Ja, aber manchmal bin ich schon wirklich ein Patriot, ganz im Ernst. Wenn ich zum Beispiel sehe, dass ein deutscher Forscher, ein Wissenschaftler den Nobelpreis bekommt, das freut mich ausgesprochen. Mhm. Oder wenn ich zum Beispiel höre, dass der Grundbesitz der Deutschen heute, also die Leute, die Fincas haben und Grundstücke in Spanien, Portugal, wo auch immer, der deutsche Grundbesitz heute ist größer als der Verlust der Ostgebiete nach dem Krieg. Und ich denke,
dann schwenken Sie mit der Fahne.
Ja, ich denke, das ist auch eine Friedensgarantie. Wenn einem Deutschen die Finca viel wichtiger ist als die deutsche Flagge über Königsberg, dann ist das wieder ein ganz normales Volk geworden.
Sie haben gesagt, Sie geben eigentlich keine Ratschläge. Ich möchte Sie jetzt aber trotzdem darum bitten. Eben, Sie haben jetzt betont, Deutschland, Sie sehen eigentlich, das Land wird immer repressiver in mancherlei Hinsicht. Sie betonen auch die Allgegenwart des Absurden. Was raten Sie unseren Hörerinnen und Hörern, wie wird man nicht verrückt in diesem Deutschland?
Ich weiß es nicht. Also jetzt, wir reden schon eine Weile miteinander. Zum ersten Mal fühle ich mich von Ihnen überfahren und überfordert.
Zum ersten Mal? Ich mache meinen Job schlecht.
Nein, Sie machen den Job schon prima. Nein, ich weiß es wirklich nicht. Ich kenne auch Menschen, sehr angenehme, nette Menschen, die sich über all das, worüber ich mich aufrege, nicht aufregen. Und ich bin dann auch ein bisschen neidisch auf diese Leute, weil die können sich wirklich so jeden Scheiß im Fernsehen angucken, ohne daran zu verzweifeln. Ich muss einmal Monitor sehen, nicht, mit Herrn Restler, und schon denke ich, soll ich mich jetzt bewaffnen oder vielleicht noch ein paar Schlösser an meine Wohnungstür einbringen? Aber man muss daran nicht verrückt werden. Es ist völlig okay, wenn Leute das alles normal finden und sich ganz einfach um ihr kleines privates Glück kümmern. Das nehme ich keinem übel.
Und Sie schreiben einfach einen Artikel?
Ja, ich schreibe einen Artikel und zwischendurch zwinge ich mich nicht zu schreiben. Ich hatte neulich eine medizinische Behandlung, da musste ich aussetzen. Und ich merke, nach 3 Tagen nicht schreiben, bin ich dermaßen aufgeladen, dass ich es nicht mehr aushalte. Ganz im Ernst. Das Schreiben ist für mich Therapie und die kleinen Fernsehauftritte, die ich habe, auch.
Ja, das also auch macht, insofern, was wir hier machen, ist ein therapeutisches Gespräch.
Es ist ein therapeutisches Gespräch, ja.
Ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer würdigen das auch in dieser Weise. Herr Broder, vielen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Ich danke Ihnen.
Das war Machtspiel mit Henrik M. Broder. Ich bin Benedikt Neff. Anregungen, Kommentare und alles, was ihr uns sagen wollt, gern an machtspiel@nzz.de. Links zum Thema findet ihr in den Shownotes und wir sind nächste Woche wieder für euch da. Ciao.
Servus.
Grüezi.